Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle.
Persönlich habe ich einen großen Antrieb, Batterien weiterzuentwickeln, weil ich sehr für eine Mobilitätswende bin. Klimaschutz finde ich sehr wichtig.
Reichweiten würden sich dann nochmal deutlich erhöhen. Und deswegen sind Feststoffbatterien werden gerade ganz intensiv beforscht.
Es ist super interessant und wir brauchen mehr Mädels in der Forschung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exzellent erklärt, Spitzenforschung für alle. Heute geht es um Akkus, also wieder aufladbare Batterien. Und wenn ich mal die Bilanz des heutigen Tages ziehe, dann habe ich mein Handy aufgeladen, Akkus in mein Aufnahmegerät eingelegt, um ein Interview zu führen, Akkus aufgeladen für den Spielzeugroboter meines Sohnes und den Akkuschrauber in die Ladeschale gelegt, damit er wieder neue Kraft tanken kann. Allein diese kleinen Dinge im Alltag zeigen schon, wie abhängig wir von Batterien und Akkus sind. Und die sind in den vergangenen Jahren immer leistungsfähiger geworden. Das wissen wir alle aus eigener Erfahrung. Das reicht aber noch nicht, denn wir brauchen immer mehr Energie. Also habe ich mit zwei Forscherinnen des Exzellenzclusters eConversion in München gesprochen, die sich mit der Weiterentwicklung von Akkus beschäftigen. Eine von ihnen hören wir gleich. Das ist Professorin Bettina Lotsch. Sie ist Chemikerin und Direktorin am Max-Planck-Institut für Festkörperforschung in Stuttgart und gleichzeitig ist sie Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Fragen wir sie gleich mal, was eConversion eigentlich bedeutet.
eConversion bedeutet Energiekonversion und wir konvertieren im Prinzip unterschiedliche Energieformen ineinander. Das heißt also Solarenergie in elektrische Energie oder elektrische Energie in chemische Energie oder chemische Energie in elektrische Energie.
Im Cluster stellen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zum Beispiel die Frage, wie sie Sonnenlicht in chemische Energie umwandeln können. Also beispielsweise in Energieträger wie den momentan von vielen Bereichen heiß begehrten Wasserstoff. Und sie suchen nach Materialien, durch die Batterien besser werden können. Sicherer, langlebiger, leistungsstärker.
Kurz zusammengefasst, Sie sind auf der Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, oder?
Ja, so könnte man das sagen. Das ist richtig, ja.
Genau um diesen Aspekt der Forschung geht es heute in dieser Folge. Wir wollen uns mit Batterien beschäftigen. Mit wieder aufladbaren Batterien, also Akkus. Der Einfachheit halber werde ich in dieser Folge immer von Batterien sprechen. Das hat sich im Sprachgebrauch einfach so eingebürgert.
Was ist denn das Ziel von einer guten Batterie? Was muss sie überhaupt leisten können?
Also eine Batterie sollte im Wesentlichen drei Dinge können. Also zum einen sollte sie eine hohe Energiedichte haben. Das heißt, also wie viel Energie kann ich reinpacken und dann auch wieder entnehmen? Das ist also eine hohe Energiedichte ist auf jeden Fall von Vorteil. Es macht einen Unterschied, ob ein Batterieakku eben 10 Stunden hält oder nur eine Stunde. Ein anderer wichtiger Punkt ist die Leistungsdichte. Also wie schnell kann ich diese Energie entnehmen? Das ist vielleicht für einen Akkubohrer ganz relevant. Oder auch, wie schnell kann ich eine Batterie laden? Das ist natürlich gerade in der E-Mobilität ganz, ganz wichtig. Denn auch da ist es entscheidend, ob ich eine Stunde an der Ladesäule verbringen muss oder ob ich eben nur 10 Minuten brauche, um das Auto wieder aufzuladen. Naja, und dann der letzte Punkt, der sicher auch wichtig ist, ist die Zyklenstabilität oder generell auch die Lebensdauer von Batterien. Also über wie viele Zyklen hinweg kann ich die maximale Kapazität entnehmen aus so einer Batterie? Und auch wie lange hält der Akku eigentlich, bevor ich ihn austauschen muss?
Energie zu speichern scheint sowieso eine der großen Fragen unserer momentanen Zeit zu sein. Also egal mit wem ich eigentlich spreche, es hakt ganz, ganz oft an diesem Bereich. Man muss irgendwie versuchen, Energie möglichst effizient zu speichern. Und wir haben ja auch alle immer mehr Geräte, die noch alle ohne Kabel funktionieren sollen sozusagen. Man will nicht ständig an der Steckdose hängen. Das heißt, der Bedarf wird immer noch mehr steigen, oder?
Ja, ganz sicher. Das sieht man schon jetzt. Also wenn man sich anschaut, wie viel Batterien hergestellt werden aktuell, also da geht man von einigen 100 Gigawattstunden aus, die aktuell quasi in Form von Batterien abgedeckt werden müssen. Und das wird nochmal um Faktor, ich würde mal sagen 2 bis 10 vielleicht im nächsten Jahrzehnt steigen. Es werden natürlich, also momentan haben wir, Stichwort E-Mobilität, ein paar wenige Prozent E-Autos auf den Straßen, aber dieser Anteil wird innerhalb des nächsten Jahrzehnts wahrscheinlich so auf irgendwas zwischen 25% und 75% steigern. Das heißt, wir haben einige Millionen E-Autos an der Steckdose hängen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Ich glaube, wir müssen uns wirklich bewusst machen, dass Strom halt nicht einfach aus der Steckdose kommt.
Strom muss erzeugt werden, das ist klar. In Kraftwerken zum Beispiel. Herkömmlich mit Kohle oder im Atomkraftwerk. Erneuerbar mit Wind, Wasser oder Sonnenenergie. Am besten ist es natürlich, wenn wir diesen Strom auch gut speichern können. Für Zeiten, wenn keine Sonne scheint, kein Wind weht. Lassen wir also auch Sina Stegmeier zu Wort kommen. Sie macht gerade ihren Doktor an der TU München im Bereich der Batterieforschung.
Kann es denn sein, dass wir übermorgen oder vielleicht auch erst am Samstag, keine Ahnung, eine ganz neue Art von Batterie erfinden, über die heute noch gar niemand nachdenkt? Oder ist da schon das meiste eigentlich ausprobiert worden? Was denkst du?
Ich bin selber immer wieder überrascht, was es für neue Publikationen gibt, was auch auf der Welt geforscht wird. Da gibt es wirklich super interessante Konzepte auch. Aber ganz so schnell ist die Forschung dann nicht. Also von heute auf Samstag ist es nicht mehr lange, aber da wird jetzt keine neue Batterie auf dem Markt sein. Also nein, ich glaube, da ist wirklich noch nicht zu Ende geforscht. Und da kommt auch, glaube ich, noch wirklich viel, aber sicher nicht am Samstag. Also ich würde jetzt nicht die Luft anhalten.
Und was ist an der Forschung an Batterien so interessant?
Persönlich habe ich einen großen Antrieb, Batterien weiterzuentwickeln, weil ich sehr für eine Mobilitätswende bin. Klimaschutz finde ich sehr wichtig. Auch hier in den Städten, diese Verbrenner, da kann nicht die Zukunft sein. Von daher habe ich einen persönlichen Antrieb, da wirklich auch mit. Ich fühle mich fast schon ein bisschen geehrt, dass ich da mitforschen darf und mich da einbringen kann. Genau, und halt das auf einer Ebene, wo mir wirklich mein Alltag auch Spaß macht, wo ich Daten interpretieren kann, wo ich plotten kann. Das macht mir eben, der Alltag macht mir sehr viel Spaß.
Machen wir also kurz einen Grundkurs. Was ist eigentlich eine Batterie? Da passiert zum einen etwas Chemisches, zum anderen etwas Physikalisches. Wenn wir zum Beispiel in unser Handy reinschauen, sehen wir im Akku zwei Elektroden. Die Kathode, das ist der Pluspol, und die Anode, das ist der Minuspol. Der Zwischenraum ist mit einer Elektrolytlösung gefüllt und in der Mitte sitzt eine ionendurchlässige Schicht, der Separator. Er verhindert, dass es zum Kurzschluss kommt. Wenn ich mein Handy benutze, wandern die Ionen, oft Lithium-Ionen, also von der Anode zur Kathode. Die Elektronen wandern ebenfalls von der Anode zur Kathode, aber über den äußeren Stromkreis. Strom fließt. Wenn ich das Gerät zum Aufladen an die Steckdose hänge, läuft der Prozess rückwärts. Die Ionen und die Elektronen laufen heimwärts zur Anode. Und so geht das immer hin und her, von A nach B und wieder von B nach A. Sina Stegmeier ist übrigens theoretische Chemikerin. Das war mir neu, dass es das überhaupt gibt. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
Das heißt, ich mache computergestützte Modelle. Gar nicht, wenn man Chemie hört, also kein Labor, da explodiert nichts, da ändert nichts die Farbe. Wirklich nur am Computer. Und da untersuchen wir wirklich auf atomarer Ebene, wie sich denn so ein Material verhält. Wo sind die Probleme, die Limits? Genau, und das wirklich auf ganz, ganz kleiner Ebene, dass man daraus Schlüsse ziehen kann, wie man dann ganz gezielt später so eine Batterie engineeren kann. Wie kann man Probleme umgehen oder auflösen? Genau, wo liegt überhaupt das Problem an der ganzen Sache?
Ja, wo liegt das Problem bei der Sache? Dazu kommen wir gleich. Das finde ich übrigens besonders spannend an dieser Zusammenarbeit. Sehr vereinfacht macht Sina Stegmeier also Modellierungen am Computer und Bettina Lotsch nimmt dann diese theoretischen Grundlagen und schaut im Labor, ob das alles in der Praxis auch so klappt wie gedacht. Gemeinsam suchen sie nun nach Möglichkeiten, unsere heutigen Batterien zu verstehen und zu verbessern.
Es geht ja darum, wenn ich jetzt 100% Strom in eine Batterie lade, wie viel Strom bekomme ich dann ungefähr wieder raus und was passiert mit dem Rest?
Ja, in unserem Fall oder in meinem Fall geht es gar nicht so sehr um die Menge an Strom, die gespeichert wird, sondern es geht vielmehr um den Ladungstransport in der Batteriezelle. Also wirklich, wie schnell oder wie gut gehen Ladungsträger, in dem Fall Ionen, von einem zum anderen Pol. Das ist jetzt schon sehr technisch, aber es geht gar nicht so sehr um die Menge. Es geht eher um das Material an sich.
Also zurück zu unseren Grundlagen. Derzeit sind Lithium-Ionen-Akkus sehr verbreitet. Lithium ist ein Leichtmetall, das natürlich erstmal abgebaut werden muss. In Chile lagern rund 9 Millionen Tonnen Lithium. Das sind die größten derzeit bekannten Reserven. Aber auch in Australien, China und Argentinien wird der Rohstoff abgebaut. Bleibt Lithium erstmal das Mittel der Wahl für gute Akkus?
Also ich denke, dass mittelfristig Lithium auf jeden Fall weiter in Batterien bleiben wird und sozusagen das Element der Wahl sein wird. Die Lithium-Technologie ist einfach so weit fortgeschritten und optimiert. Und es gibt natürlich, es gibt jetzt keine ganz akuten Engpässe. Ich bin aber relativ optimistisch, dass es mittelfristig und langfristig genauso gute oder vielleicht auch noch bessere natriumbasierte Batterien gibt. Gerade Feststoffbatterien, die mit Natrium als Anode laufen, sind meiner Ansicht nach durchaus realistisch.
Die Förderung von Lithium steht immer wieder in der Kritik. Es ist noch nicht abschließend geklärt, inwiefern die Gewinnung des Metalls für die Austrocknung mancher Gegenden verantwortlich ist. Und das ist nicht das einzige Problem.
Also man hat vielleicht immer das Lithium sehr präsent. Allerdings, was auch ein großes Problem ist, ist das Kobalt. Halt auch die Abbauformen und natürlich auch die Ressource limitiert ist, natürlich. Man geht definitiv dahin, Materialien zu entwickeln, die sehr viel häufiger in der Erde vorkommen. Zum Beispiel, man forscht Richtung Natrium-Magnesium-Batterien, die das Lithium ersetzen sollen. Auch bei den Mangan-Kobaltoxiden geht man, Kathodenmaterialien geht man in Richtungen. Es wird sehr viel geforscht in die Richtung, auf jeden Fall. Und ich glaube, man ist da auch schon, was Performance angeht, recht weit. Allerdings beim Lithium ist es meines Kenntnisstandes im Moment noch so, dass das Lithium einfach die beste Performance bietet, weil wenn man sich das im Periodensystem anschaut, was wir ja alle auswendig kennen, dann ist das Lithium einfach, das hat eine sehr hohe Energiedichte. Das ist sehr klein und hat aber, also im Vergleich zum Natrium ist es sehr viel kleiner und die Energiedichte ist einfach sehr viel höher. Und damit eignet es sich halt einfach perfekt für genau diese Anwendung der Batterie. Also es wird geforscht, aber da ist wirklich noch rein physikalisch gibt es da einfach Limitierungen, wo man vielleicht dann an anderer Stelle schrauben muss, um an die gleiche Performance zu kommen.
Und weil in der Wissenschaft immer auch das Althergebrachte in Frage gestellt wird, ist auch gleich die Frage, muss denn eine Batterie innen immer flüssig sein? Geht es nicht auch ganz anders? Immerhin haben unsere herkömmlichen Akkus ebenso ihre Probleme.
Wenn man so eine Batterie aus Versehen, das sollte man nicht tun, aufbricht und die ausläuft, dann ist da eine Flüssigkeit drin. Und das ist so im Moment das Konventionelle, dass der Elektrolyt flüssig ist. Was halt die Ionen, sag ich mal, durch eine Flüssigkeit vermeintlich leichter durchlässt. Und man will aber dahin, oder die Idee ist, eine neue Generation von Batteriezellen zu bauen, wo dieser Elektrolyt ein Festkörper ist, also nicht mehr in flüssiger Form. Und das bringt Probleme mit sich, aber die große Hoffnung oder was das so attraktiv macht, diese Festkörperbatterien, ist eben, das Auslaufen wird verhindert, es sind keine toxischen Stoffe oder was man auch so, diese Horrorszenarien mit E-Autos, wenn mechanisch da belastet wird die Zelle und die bricht, Luft drankommt oder Wasser vielleicht sogar, dass es abraucht, explodiert. Sowas möchte man verhindern.
Die Festkörperbatterie könnte also einige unserer Probleme lösen.
Das sind Batterien, in denen der flüssige Elektrolyt, der ja im Prinzip für den Ladungsausgleich innerhalb der Zelle sorgt, ersetzt wird durch einen festen Elektrolyt. Und der flüssige Elektrolyt ist tatsächlich, es sind brennbare Flüssigkeiten, die da eine Rolle spielen. Und das ist tatsächlich ein Sicherheitsrisiko in einer Feststoffbatterie, wo wir also einen festen Elektrolyt haben, bestehen diese Sicherheitsrisiken nicht oder zumindest sind deutlich reduziert. Und nicht nur das, sondern wir können diese Feststoffbatterien auch in einem wesentlich größeren Temperaturfenster betreiben. Also minus 30 Grad bis 100 Grad ist kein Problem. Und vielleicht der größte Vorteil, das muss man sagen, dieser Feststoffbatterien ist, dass wir vielleicht nochmal einen Faktor 2 ungefähr an Energiedichte rausholen können. Das heißt also, Reichweiten würden sich dann nochmal deutlich erhöhen. Und deswegen sind Feststoffbatterien werden gerade ganz intensiv beforscht.
Feststoffbatterien, neue Flüssigbatterien. Es gibt viele Fragen, die hier noch geklärt werden müssen. Stellen wir uns also vor, die Chemikerinnen nehmen sich ein Material nach dem anderen vor und testen, ob es als Lithiumersatz geeignet ist. Das Ziel ist klar, Die größte Herausforderung ist, diese Energieumwandlung möglichst effizient zu schaffen. Und egal ob in Solarzellen, beim Umwandeln von Windenergie oder beim Speichern von Energie, immer müssen die Elektronen Grenzflächen zwischen verschiedenen Materialien überwinden. Und hier kann es zu Problemen kommen, sodass Energie verloren geht. Daher steht die Forschung an Grenzflächen bei allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von eConversion im Mittelpunkt. Schauen wir uns die Rolle der Grenzflächen am Beispiel einer Batterie genauer an.
Also wenn Sie zum Beispiel eine Batterie haben, können sich während des Betriebs Grenzflächen bilden. Die können einerseits eine Art gleichrichtende Funktion haben, also sie lassen Ionen durch und Elektronen nicht, und das ist auch gut so. Sie können auch passivieren und schützen. Sie können aber auch tatsächlich diese Energiekonversion stoppen oder zu Kurzschlüssen führen. Das heißt, wir müssen uns sehr genau Gedanken darüber machen, wie sieht so eine Grenzfläche aus? Wie kann man sie gestalten? Ja, wie kann man sie letzten Endes kontrollieren, sodass eben diese Energiekonversionsprozesse so effizient wie möglich sind?
Kann ich mir das laienhaft so vorstellen, dass ich einen kleinen Fluss habe, da fließt schön Wasser und kleine Ästchen sind manchmal auch mit dabei, und wenn halt ein paar Ästchen sich verhakeln, dann ist da eine Grenzfläche entstanden?
Also die Analogie ist gar nicht so schlecht, dass da auch mal, dass Ionen vielleicht nicht unbedingt hängen bleiben, aber dass sich so, Dendriten zum Beispiel bilden während des Betriebs, also das ist auch in Lithium-Ionen-Akkus, kann das durchaus vorkommen, die dann eben durchstechen von der Anode zur Kathode und dann eben zu Kurzschlüssen führen. Das heißt, ja, Grenzflächen verändern sich, also wir sprechen auch wirklich von lebenden Grenzflächen. Und ein Ansatz, den wir in eConversion verfolgen, das ist ein sehr spannender Ansatz, ist es eben, solchen Grenzflächen beim Wachsen quasi operando zuzuschauen, also sie zu filmen. Nicht mit Licht, sondern mit Elektronen oder mit Röntgenstrahlung. Und dabei eben diesen Grenzflächen wirklich bei der Arbeit zuzuschauen.
Und Ziel wäre dann zu schaffen, eine Batterie herzustellen, die keine oder weniger Grenzflächen bildet oder die nur da, wo man sie haben möchte?
Ja, also eher Letzteres. Also Grenzflächen sind gerade in bestimmten Formen von Batterien, die jetzt auch zunehmend erforscht werden, also sogenannte Feststoffbatterien. Grenzflächen sind gut, sind auch nützlich, sollten da auch sein, aber wir wollen eben nur bestimmte Grenzflächen. Also man könnte sagen gutartige Grenzflächen, die also nur bestimmte Zwecke erfüllen, zum Beispiel schützen oder eben also die Batterie robuster und langlebiger machen, die aber eben nicht wachsen während des Betriebs, weil es dann eben gerne zu solchen Kurzschlüssen kommt. Ja. Das heißt, also es kommt wirklich auf die Art dieser Grenzflächen an.
Also wir hatten jetzt gerade den Fall in meiner Forschung, wir schauen uns Grenzflächen in so einem Material an, und das ist halt experimentell, da reden wir wirklich über Nanometerskala, also ganz, ganz klein. Und das ist im Experiment sehr schwer greifbar. Also da wirklich rein mit einem Mikroskop oder mit anderen Messgeräten da auf die Skala runterzubrechen, ist wirklich schwierig. Und da kommen wir eben ins Spiel und schauen uns das wirklich, also Atömchen für Atömchen an, wie könnte sowas aufgebaut sein. Und da hatten wir eben jetzt auch was sehr Interessantes rausgefunden, dass sich so eine Schutzschicht bildet.
Das war der bislang größte Erfolg in Sina Stickmeyers Arbeit. Natürlich hat sie das nicht alleine herausgefunden und veröffentlicht, sondern mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Wissenschaft bleibt ein Teamsport. Lassen wir uns also erklären, was es mit dieser Schutzschicht auf sich hat.
Und zwar, wir schauen uns ein Festkörperelektrolytmaterial an, und da geht es eben darum, der Elektrolyt, das muss man sich vorstellen, das sieht vielleicht makroskopisch aus wie so, sag ich mal, ein Block, aber der besteht natürlich aus ganz vielen kleinen Körnchen, die so ein bisschen zusammen gesintert wurden, so heißt der Prozess. Und ich sage immer, bildlich kann man sich das ein bisschen vorstellen wie so eine Mauer. Also es gibt Ziegelsteine und dazwischen ist halt Mörtel. Und das Problem ist jetzt, dass die Lithium-Ionen, wenn die durch den Elektrolyten gehen, dann können die halt durch diese Körnchen, also die Ziegel in diesem Bild, müssen aber natürlich auch durch den Mörtel, und das wäre eben diese Korngrenzfläche. Und da wurde eben immer gesagt, dass diese Grenzflächen so ein Problem sind für den Diffusionsprozess. Und wir haben uns die ganz genau angeschaut, also wirklich nachgebaut im Computer und auch untersucht auf Diffusionsverhalten. Und eben auch, und das ist sehr interessant, dass sich die Chemie tatsächlich ändert.
Es ist nämlich so, dass nicht alle Elektronen brav über den äußeren Stromkreis wandern. Einige machen sich auch über den Elektrolyten auf den Weg. Und an der Oberfläche der Elektrolytkörnchen treffen sie auf Lithium-Ionen und verbinden sich mit ihnen. Im schlechtesten Fall bildet sich ein Dendrit, also eine elektrochemische Ablagerung von Metall an den Elektroden des Akkus. Dieser Dendrit wächst und wächst und dann sind beide Elektroden plötzlich verbunden und es gibt einen Kurzschluss.
Also das will man unbedingt vermeiden und eben genau das macht diese Schutzschicht. Die separiert Elektronen und Lithium-Ionen auf einer ganz kleinen Skala, auf einer Nanoskala. Und das war halt bisher noch nicht so bewusst, dass das überhaupt eine Rolle spielen kann, dass man wirklich makroskopisch und mikroskopische Phänomene auch trennt. Weil vielleicht makroskopisch das Material gar nicht so performt, aber auf mikroskopischer Ebene ist genau das Phänomen eben da und es reicht dann auch, um das zu verhindern, dass sich nur Dendriten ausbilden.
Das Interessante ist übrigens, dass es im interdisziplinären Cluster zwar um viele verschiedene Umwandlungsprozesse von Energie geht, denen aber dennoch ähnliche oder allgemeine Phänomene und Prinzipien zugrunde liegen.
Und wenn wir jetzt in der Lage sind, eben diese Mechanismen auf atomarer Ebene wirklich zu verstehen und dann auch kontrollieren zu können, dann gewinnen wir natürlich viel für ganz unterschiedliche Energietechnologien. Und dieser doch sehr interdisziplinäre und disziplinübergreifende Ansatz ist für E-Conversion natürlich ganz zentral.
Das heißt, es ist eher dann die Grundlagenforschung, oder?
Genau, richtig. Also E-Conversion verfolgt tatsächlich einen sehr grundlegenden Ansatz. Also es geht uns hier nicht darum, die Batterie des Jahrhunderts herzustellen, sondern wir versuchen wirklich im Prinzip auf atomarer Grundlage die Mechanismen und Prozesse besser zu verstehen, die an diesen Grenzflächen stattfinden und sie dann zu optimieren und eben für unterschiedliche Energiekonversionsprozesse dann eben auch einzusetzen und so diese unterschiedlichen Technologien auch irgendwie zusammenzubringen und wirklich allgemeine Prinzipien ableiten zu können. Das ist ein sehr grundlegender Ansatz, in der Tat. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr vielversprechender Ansatz, weil er einiges vereinfachen kann. Ja. Also man muss sich nicht jeden Prozess separiert anschauen, sondern wir lernen von einem Prozess für alle anderen. Ja, das ist so ein bisschen die Idee dahinter.
Ich hätte gar nicht gedacht, dass es da so viele Gemeinsamkeiten gibt. Das sind ja komplett unterschiedliche Dinge, die Sie da aufgezählt haben.
Genau. Also wir haben einerseits eine Solarzelle, andererseits eine Brennstoffzelle oder einen Elektrolyseur. Und man könnte sich natürlich denken, dass das komplett unterschiedliche oder orthogonale Technologien sind. Aber in der Tat gibt es eben solche Prozesse auf atomarer Ebene, die ganz ähnlich ablaufen, ja, also wie Energiekonversion, Energietransport, Relaxation, also physikalische Prozesse, die sich einfach über diese Technologiegrenzen hinweg verfolgen lassen und auch optimieren lassen. Das ist genau der Punkt. Also E-Conversion verfolgt genau diesen Ansatz und versucht so ein bisschen also Wissenschaftler reden immer von der Grand Unified Theory, also so ein bisschen diese einfach Konzepte, die diesen unterschiedlichen Konversionstechnologien zugrunde liegen, die zu verstehen und zu verbessern dann natürlich auch. Ja.
Wie gehen Sie denn da mit den Tiefschlägen um, wenn man ein vielversprechendes Material hat und dann merkt man, nee, das war es doch nicht? Also ich kann mir vorstellen, man braucht eine hohe Frustrationstoleranz, oder?
Ja, also ich glaube, die hohe Frustrationstoleranz wird den Chemikern wirklich schon in die Wiege gelegt. Also das ist somit das Erste, was man lernt als Chemiker, das muss man so sagen. Und deswegen sind wir da eigentlich ganz gut trainiert und vorbereitet. Ich denke, man kann auch durchaus sagen, dass Trial and Error letzten Endes dazugehört. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Es gibt natürlich auch sehr rationale Ansätze und wir versuchen natürlich auch, man könnte es jetzt chemische Intuition nennen, man kann es natürlich auch eine rationale Ableitung von Prinzipien nennen. Also wir versuchen natürlich auch, ja, unsere Erfahrung so mit einfließen zu lassen, dass wir dieses Trial and Error minimieren und so dann eben sukzessive zu verbesserten Materialien kommen. Aber es ist ein langer Weg dahin und es gibt spannende Fragen, die man vielleicht in Zukunft auch mit künstlicher Intelligenz besser und ziel- oder passgenauer beantworten kann, als das jetzt möglich ist.
Da hat Sina Stegmeier übrigens noch eine wichtige Mission, die sie unbedingt loswerden möchte.
Ich habe so eine persönliche Mission für die Mädels da draußen, die zu begeistern für die Wissenschaft und wirklich auch für die Naturwissenschaften, dass es eben nicht nur im Kittel-Labor stehen, irgendwas explodiert. Das ist, ist ein sehr interessantes Forschungsfeld. Es gibt viele Kolleginnen, die ich habe, sehr gute, sehr talentierte Kolleginnen. Und ich kann wirklich nur die Mädels da draußen hoffentlich begeistern, auch in die Richtung zu gehen. Es ist super interessant und wir brauchen mehr Mädels in der Forschung.
Und eine Frage habe ich auch noch an Bettina Lodge, denn ihr Arbeitspensum scheint mir extrem hoch zu sein.
Was tun Sie denn, um Ihre eigenen Batterien wieder aufzuladen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, die Aufladung der eigenen Batterien kommt leider, muss man sagen, oft zu kurz. Auch das gehört ein Stück weit zum Beruf. Ich denke, die beste Aufladungsstation ist definitiv meine Familie. Mein Mann und mein Sohn helfen da sehr. Und ja, in der Freizeit natürlich, wenn Zeit bleibt, Sport, Musik und Lesen ist immer willkommen. Es ist immer eine Gratwanderung. Liest man jetzt doch noch ein Manuskript oder versucht man die Batterie aufzuladen? Aber das gehört dazu.
Und das war es auch schon wieder für diese Episode von Exzellent erklärt. Dieses Mal am Exzellenzcluster eConversion. Ich lebe in einem Haushalt, der vollgestopft ist mit Akkus. Denn die befinden sich in allen möglichen elektronischen Geräten, in Spielzeug, in Lichterketten, in meiner Winkekatze, ach, einfach überall. Ich werde die Batterien jetzt jedenfalls mit anderen Augen sehen und sehr sorgsam mit ihnen umgehen. Wir hören uns dann zur nächsten Ausgabe wieder. Dann besuche ich ein komplett anderes Exzellenzcluster und bin schon gespannt, welches Thema mich dann erwartet. Bleibt neugierig, eure Larissa Vassilian.
57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info@exzellent-erklärt.de.